Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht und wieder an einem super schönen Sonntag. Ja, ach, bin super gut gelaunt, bin heute Morgen wunderschön aufgewacht und ja, was könnte man denn jetzt machen? Eigentlich jetzt den Podcast gleich wieder aufhören, ja, zu machen und rausgehen, die Sonne genießen, ja, könnte man eigentlich tun. Aber nein, ich tue es nicht, weil ich habe ein paar Themen, die ich euch näher bringen möchte, auch wenn trotz der guten Laune und so weiter auch mindestens ein Thema dabei ist, das nicht ganz so schön ist. Aber fangen wir ganz langsam an, ja, mit einem, ja, ich würde schon fast sagen Dauerbrenner, ja, Duke Nukem, ja, diesmal aber Duke Nukem Critical Mass, da gibt es jetzt einen Launch-Trailer davon und der launcht ja wirklich, startet das wirklich jetzt, Critical Mass, dieser Duke Nukem Teil kommt auf dem Nintendo, man glaubt's kaum, auf dem Nintendo wird dieser Titel erscheinen und das ist ja schon fast unglaublich, aber man lässt sich ja gerne mal überraschen und ich bin mal gespannt, wie das umgesetzt wird. Es ist ein Titel für einen normalen Nintendo DS, also nicht für einen 3DS jetzt. Und er wird sicherlich seine Freunde finden. Obwohl ist jetzt wirklich die Käuferschaft, ist die jetzt bei dem 3DS oder nicht? Die Leute, die das interessiert. Aber naja, gut, ich meine, ich sag mal so, ich hätte jetzt auch ein 3DS und ja, ich bin großer Duke Nukem Fan. Allerdings das Computerspiel sozusagen, ja, der Shooter, ist ja immer wieder verschoben worden. Wir hatten es ja schon mal gesagt, 10 Jahre, da hat es jetzt ungefähr gedauert und jetzt soll das rauskommen. Jetzt ist wieder verschoben worden. Allerdings soll es nur ein paar Wochen sein, ja. Und ja, auch hier bei dem DS, ja, da glaube ich erst, wenn das Spiel in den Läden dann liegt, ja, glaube ich, dass das rauskommt. Also es ist schon ein Fluch bei diesem Spiel da drauf. Das hat bestimmt was mit dem Duke an sich zu tun und seiner selbstständigen Wandlung da als Charakter. Ist ja, ich glaube, es gab noch nie einen Charakter in einem PC-Computerspiel, der dermaßen viel Persönlichkeit hatte durch markige Sprüche und seltsame Anwandlungen, als jetzt eben dieser Duke Nukem. Naja, gut, okay. Lassen wir mal das Ganze noch auf uns zukommen. Und dann, ja, können wir vielleicht mal gespannt sein, was da los sein wird. Ein anderes Thema noch, das mich auch sehr fasziniert, schon seit fast einem Monat, seit es eben bekannt wurde, ist die Rückkehr, was heißt eigentlich nicht die Rückkehr, wie sollte man das jetzt ausdrücken, die erneute Machtübernahme bei Google von Larry Page. Er ist jetzt offiziell der neue CEO bei Google. Eric Schmidt hat Platz gemacht für Larry Page. Und wir haben ja gesagt, normalerweise sollte alles so weiterlaufen wie eben unter Eric Schmidt auch. Niemand hat jetzt großartig was erwartet, dass was geändert wird. Aber er hat doch schon einige Sachen jetzt hier verändert. Er ist mitten in der Umstrukturierung sozusagen intern und er hat auch bereits nach Andy Rubin als Chef des mobilen Bereiches bei Google gemacht, hat also jetzt noch mehr Verantwortung, als er mit Android sowieso schon hatte, als ob das nicht schon Verantwortung genug wäre. Aber jetzt geht es eben noch eine Stufe höher für ihn. Und ja, auch hier die LA Times schreibt auch, ja, die Reorganisation des Internet-Suchgiganten ist jetzt in der mache. Vieles ist aber allerdings schon abgeschlossen. Ja, warum merkt man das nicht so nach außen? Klar, es wird vieles halt nur intern interessant sein. Ja, es gibt vermutlich personelle Umstellungen. Projektschwerpunkte werden verlagert, doch stärker als man jetzt eigentlich am Anfang gedacht hat. Normalerweise hat jeder gedacht, ja, das läuft alles so weiter wie bisher, aber nein, es scheint doch nicht zu, ja, diesem Schoßhündchen geworden zu sein, Larry Page von Eric Schmidt, sondern er hat da tatsächlich hier wohl seine eigenen Vorstellungen, wie es eben mit Google weitergeht. Insgesamt halte ich das durchaus für positiv, denn Larry Page ist mehr als Eric Schmidt der eigenen Devise verpflichtet, do no evil. Und ja, ich weiß, das ist ziemlich stark strapaziert worden schon, dieser Ausdruck, aber sag mal, erzählt auf jeden Fall zu den Leuten, die eben ein noch offeneres, transparenteres und ja, sag ich mal, freundlicheres Umgehen von Google mit dem Rest der Welt vertritt. Und das ist ja im Prinzip eigentlich positiv, wenn er sich natürlich nicht über diese Zeit geändert hat. Das ist natürlich auch möglich. Das müssen wir halt jetzt abwarten, ganz klar, was da passiert. Auf jeden Fall, es ist noch einiges zu erwarten, jetzt nachdem hier bekannt wurde, dass eben doch einiges geändert wurde und noch geändert werden soll. Wir können also richtig gespannt sein, was da auf uns zukommt. Angst muss man jetzt nicht unbedingt haben. Wie gesagt, Larry Page ist eher der, sag ich mal, freundlichere Typ als Eric Schmidt als CEO. Und auch ein Larry Page kann natürlich nicht alleine bestimmen, was bei Google passiert oder nicht. Ja, dafür ist Google schon viel zu groß mittlerweile geworden. Und deswegen wird es jetzt keine großen Änderungen für die Benutzer geben. Wohl aber für die Mitarbeiter. Das wird sich natürlich dann auch langfristig auch natürlich auf die Kunden auswirken. Ja? Wenn jetzt beispielsweise Sachen umgestellt werden, dann merkt der Kunde das natürlich ja auch. Aber eben sehr viel später und nicht so abrupt. Also niemand muss jetzt schnell seinen Google-Account löschen, weil jetzt ein Larry Page CEO ist. Ja, da gibt's keinen Grund dazu, keine Panik ist da angesagt. Man kann sich zurücklehnen und das Ganze beobachten. Und ich würde sagen, also ich habe es im Gefühl, das wird langfristig doch mehr Vorteile bringen für die Kunden oder für die Anwender von Google als eben Nachteile. Ja. Ja, so, das also zu Larry Page. Und ist ja, ich war ja fasziniert, das ist ja ein sehr überraschender Moment gewesen, als das gesagt wurde. Ja. Hoppla, jetzt hier Eric Schmidt tritt zurück und Larry Page ist da. Also das war wirklich schon sehr, sehr interessant. Auch immer mal wieder ein Thema hier in der Rios Wochensicht oder eigentlich fast in jeder Wochensicht, ja, ist denn ja die Social Networks und allen voran eben Twitter. Twitter hat jetzt mit einer Schlagzeile geglänzt, dass jeden Tag 155 Millionen Tweets abgesetzt werden. Jeden Tag 155 Millionen Tweets. Wow, kann man da nur sagen. Ja, irre. Und das bedeutet auch, es wird auch genutzt. Ja. Man hat ja Spekulationen über die Nutzeraccounts des Öfteren jetzt gehört. Twitter hat eine beachtliche Anzahl von Nutzern. Dann wurde natürlich immer wieder spekuliert, okay, das sind Accounts, aber keine Nutzer. Ja, Accounts, jeder kann so viele Accounts anlegen, wie er möchte. Also ich kann auch 5 Accounts haben, ja, und dann würde ich eben als 5 Benutzer quasi zählen. Aber die Anzahl der Tweets, die verschickt werden, das ist natürlich ein sicheres Zeichen, dass da was los ist bei Twitter. Und ich meine, das sieht man ja auch. Mittlerweile sind sogar wichtige News-Organisationen, die ihre Nachrichten über Twitter nicht nur verbreiten, sondern auch suchen. Tatsache, vor 2 Wochen war in der Podcast von Leo Laporte This Week in Google eine interessante Geschichte von einem, ich weiß leider seinen Namen nicht mehr, sorry, ihr könnt immer gucken, es war glaube ich 2-3 Wochen her, wie ein Journalist dort von ganz aktuellen Themen, ja, wie beispielsweise die Katastrophe in Japan, ja, neue Informationen bekommt durch gezielte Fragestellungen, ja, oder beispielsweise als das Flugzeug im Hudson River abgestürzt ist, ja, auch in New York, auch da wurde eben suggestiv getwittert und es kamen ruckzuck die Antworten mit Berichterstattung direkt von dort und so konnte man schon mal vorab sich schneller als Journalist informieren und das dann auch weiter verbreiten, ja, als eben mit jeder anderen Möglichkeit sonst. Und das ist auch fantastisch. Man sollte das nicht unterschätzen, ja. Die Tatsache, dass ein Tweet 140 Zeichen hat, ist eben auch ein Garant dafür, dass keine großen Worte drumherum gemacht werden, sondern dass die Information zack rauskommt, ja. Klar, manchmal wünscht man sich natürlich mehr Platz für Quellenangaben und so weiter und so weiter. Oder vielleicht, wenn es dann doch mal etwas schwieriger ist zu beschreiben, dass man da vielleicht noch mehr Text reinbringen kann. Aber warum sollte man dann nicht das auch mit einem Blogpost quasi kombinieren? Den Tweet raushauen, ja, oder eben über das Blog tweeten, wenn es mal länger sein muss, der Text, ja. Es gibt Möglichkeiten auf jeden Fall, aber die Grundessenz, diese 140 Zeichen, ja, und damit werden Nachrichten gemacht. Warum? Man kann eben die Leute in den betreffenden Gebieten direkter kontaktieren. Leute, die direkt vor Ort sind, twittern ihre Erlebnisse raus und das ist eigentlich besser als jede News-Organisation, als jede Nachrichtenplattform, die eben jetzt über 2 oder 3 oder 4 Ecken ihre Informationen bekommt und das zwar ausführlich ausstaffiert mit weiteren Hintergrundinformationen. Das ist auch richtig und wichtig, dass das gemacht wird von den News-Organisationen. Aber wer aktuelle wichtige Ereignisse in der Welt verfolgen will, der ist am besten bei Twitter aufgehoben. Man glaubt es kaum, aber das ist so. Von daher war diese Ankündigung, was ja mal, oder diese Aussage, was ja mal der CEO von Twitter gemacht hat, dass eben Twitter eine Nachrichtenplattform ist und kein Social Network, vielleicht gar nicht so falsch. Ja. Denn also mittlerweile bin auch ich eigentlich von den Nachrichten her, wenn ich genauere Infos haben will, oder direkt vor Ort von den Leuten was lesen will, dann gehe ich eigentlich dann tatsächlich zu Twitter. Ja, faszinierend. Auch da, komischerweise, ja, Facebook hat ja wesentlich mehr Nutzer als Twitter. Aber gerade für sowas ist Twitter dann doch noch Facebook weit überlegen. Warum? Ja, warum? Weil die Informationen sind eben größtenteils öffentlich. Das heißt, wenn jemand was tweetet, dort gibt es eben nur wenige Leute, die ihren Account auf privat setzen bei Twitter. Dann ist es öffentlich verfügbar, auch in Suchen. Dann gibt es eine Twitter-Search und dann kann ich eben nach einem bestimmten Thema was suchen und kriege diese Nachricht angezeigt. Bei Facebook sind es ja fast ausschließlich oder hauptsächlich private Seiten, das heißt, die sind nicht einsehbar, weder von einer Suchmaschine, ja, noch von Facebook direkt, solange man nicht mit demjenigen, der diese Nachricht geschrieben hat, zum Beispiel befreundet ist, also ihn auf der Freundesliste drauf hat. Und deswegen ist das zwar gut für es mit seinen Bekannten persönliche Nachrichten auszutauschen, aber überhaupt nicht geeignet für solche globalen, wichtigen, offenen Informationen wie eben über Twitter. Und deswegen ist Twitter da eben ganz klar im Vorteil. Ja, warum Twitter? Warum nicht irgendeine andere Microblogging-Plattform? Tja, da bin ich überfragt. Ich habe mich schon oft gefragt, warum manchmal Systeme, die wesentlich besser sind, total abgeschlagen irgendwo ihren Schattendasein fristen, während andere Systeme, die dann nicht so gut sind, abheben und eben die Leute dort sind. Aber es ist genauso wie mit Facebook und Social Networks. Ich mag Facebook eigentlich nicht ganz wirklich so arg. Ja. Aber dennoch ist es das beste und einzige Mittel meistens, um eben mit Bekannten in Kontakt zu bleiben, weil die eben dann für diese Sachen kein anderes Social Network benutzen. Ja. Welches sollen sie denn auch benutzen? Ja. Die Alternativen, die es gibt, die wird ja von kaum irgendjemand benutzt. Ja. Und als Alternative würde mir eigentlich jetzt nur Diaspora einfallen. Google bietet das noch nicht so in der Richtung. Die haben zwar das Google Buzz, das ist aber mehr sowas wie Twitter mit für längere Texte und Bilder und Videos. Das ist auch sehr, sehr schön. Aber jetzt nichts, was man gegen Facebook positionieren kann. Also von daher auch hier wieder das Problem. Es gibt kaum Alternativen und die wenigen, die es gibt, die haben zu wenig Leute. Und ja, da kann man eben nichts machen dagegen. Eine Stärke war ja bei Twitter auf jeden Fall, als die Katastrophe in Japan passierte. Ein trauriges Thema. Dort hat Twitter eben gezeigt, dass es wichtig ist, auch für die Leute vor Ort, die konnten miteinander kommunizieren, die schon schäbische Berichterstattung und Verheimlichung und Vertuschung von TEPCO und auch teilweise der japanischen Regierung von Informationen gegenüber der japanischen Bevölkerung war also katastrophal. Ja. Der Informationssupergau hat da schon längst stattgefunden und deswegen setzten da zu dem Zeitpunkt auch viele Japaner, übrigens immer noch, auf Twitter, um eben an echte Informationen ranzukommen. Und man glaubt es kaum, aber diese Informationen waren dann letzten Endes vertrauenswürdiger und, wie sich dann immer wieder häppchenweise bestätigte, auch wesentlich richtiger aus als die Informationen, die es offiziell von TEPCO bzw. von der Regierung gab. Und warum ist das so? Einmal, weil dort auch Leute eben getwittert haben, die direkt betroffen waren. Auch, also nicht nur in den Erdbebengebieten, in den Tsunami-Gebieten, sondern eben auch in den Gebieten rund um die Atomkraftwerke. Ja. Und es war schon auch da wieder bezeichnend. Man hat fast das Gefühl gehabt, dass die Informationen nur deswegen dann letztendlich doch noch gesagt wurden, in abgemilderter Form, nachdem eben die Sachen getwittert wurde und dann eben das sowieso nicht mehr verheimlicht werden konnte. Ist unglaublich, was da abging. Ich habe das ja sehr stark mitverfolgt, habe auch Informationen aus den verschiedensten Quellen, die ich gefunden habe, nicht nur auf Twitter, dann eben auch über Twitter weiterverbreitet, um eben auch mit, sag ich mal, zu helfen, den entsprechenden Leuten auch Warnungen zukommen zu lassen, die eben nicht von der Regierung ausreichend gewarnt wurden und so weiter und so weiter. Ja. Und es ist schon ziemlich wichtig, dass wenn etwas zum Beispiel passiert, da heißt die Brennstäbe liegen frei, nur als ein Beispiel, ja, da heißt die Brennstäbe liegen frei und dann ist eigentlich fast jedem Experten klar, dass hier eine Kernschmelze eingesetzt hat, ja, und dann wird tagelang sich davor gedrückt, ja, und dann irgendwann nach Wochen sagt man dann auf einmal, ja, es hat eine teilweise Kernschmelze stattgefunden und bla bla, wo die Experten schon dann Stunden nach Bekanntgabe dieser Information bereits über Twitter gesagt haben, da ist bereits eine Kernschmelze im Gange und fertig. Ja. Und entsprechend muss man natürlich, ist das auch wichtig für die Leute, dass sie darauf reagieren können, sich in Sicherheit bringen und so weiter und so weiter. Ja. Auch das mit der Radioaktivität dann, die ankam, auch das war wieder eine Geschichte, wo die Regierung und TEPCO einfach viel zu spät gewarnt hatte. Ja, es hat an dem Tag geschneit. Ich kann nur hoffen, dass viele Leute die Twitter-Nachrichten gelesen haben, die von wichtigen Experten, also wirklich Leuten, die Ahnung haben von der ganzen Sache, getwittert wurden und dass die Leute nicht ihre Kinder in diesem Schnee spielen ließen. Ja. Alles traurige Sachen. Ich hatte damals, als das gerade so, ich meine, es ist ja noch lange nicht vorüber, also das ein paar Tage später, hatte ich allerdings schon sofort gesagt, wegen den Lieferproblemen. Ja, und das war fast schon ein Affront. Wen interessiert schon die Lieferprobleme angesichts dieser Katastrophe? Nur, es ist in der Tat so, dass diese Lieferprobleme jetzt nicht nur für die LCD-Bildschirme, die es zuerst geheißen hat, sondern auch für viele andere Sachen eintreten wird. Ja. Die Bitkom, so ein Verband ja, der Industrie, warnt eben jetzt vor drastischen Lieferschwierigkeiten und auch Preissteigerungen. Also ja, wenn jetzt ihr vorhabt, ein elektronisches Gerät zu kaufen, das möglicherweise davon betroffen ist, dann wäre das jetzt der Zeitpunkt, schnell zu kaufen, bevor sich das Ganze verteuert. Ja. Denn bis weitere Lieferungen kommen, könnte es jetzt eben ziemlich lange dauern. Es gibt eben in Japan einige Firmen, die kaum Alternativen auf der Welt haben. Ja. Das sind vor allem eben Bauteile, Elektronikbauteile, ja, beispielsweise gibt es Spezialbauteile, zum Beispiel schreibt Heise Luftmassensensoren der Firma Hitachi. Man glaubt gar nicht, für was man die alles braucht und wie wichtig die sind. Wenn die Lieferungen da jetzt ausbleiben, ja, ist das eine Katastrophe für die Hersteller, die eben diese Teile verwenden. Ja. Auch spezielle Laserleseköpfe für Blu-ray-Disc-Laufwerke, die von Sony zum Beispiel ankommen, ja, USB 3 Host-Adapter-Chips und so weiter und so weiter. Die alle sind davon betroffen, weil auch so Firmen wie Sony mussten die Produktion teilweise einstellen, runterfahren und arbeiten jetzt mehr oder minder noch in einem so Notmodus. Man glaubt es nicht, aber so schlimm war das auch. Ja. Und das macht sich jetzt eben bemerkbar. Man wird eben zum Beispiel 5-15% höhere Preise erwarten müssen für NAND-Flash-Speicherchips, zum Beispiel USB-Sticks oder auch in SSD-Laufwerken, Digital-Kamera-Speicherkarten, Smartphones, Tablets, ja, diese Speicher sind eben. Da wird es schwierig. Bei den Tablets und bei den Smartphones kommt eben zusätzlich noch dazu, dass es auch Schwierigkeiten geben wird bei speziellen LCD-Bildschirmen. Auch da wird es noch Krisen geben oder wird es noch Probleme geben. Und wenn das dann eben zusammenkommt, also man muss schon sagen, Vorsicht, ob jetzt letztendlich dann diese Preiserhöhung bei dem Verbraucher noch ankommen werden, weil schließlich arbeiten ja alle natürlich so intensiv wie möglich daran, die Produktion wieder hochzufahren und so weiter und so weiter. Mit einer riesen Anstrengung wird das gemacht. Also man weiß jetzt nicht genau, ob diese Preissteigerung tatsächlich schon beim Kunden ankommt oder ob das vorbei ist, noch bevor diese hohen Preise oder Lieferschwierigkeiten hier jetzt einsetzen. Aber wie gesagt, die Bitkom warnt und die wissen eigentlich zumindest in dem Bereich, wovon sie reden. Und man sollte also hier auf der Hut sein dafür. Die Telekom, jetzt habe ich überhaupt keinen Übergang dafür. Naja gut, okay, von irgendeinem Japan-Thema wird man wahrscheinlich im Moment sowieso keinen richtigen Übergang finden. Also die Telekom will jedenfalls ihr Internet im ländlichen Bereich, ländlichen Gebieten etwas stärker machen, schneller machen. Und wer jetzt eben denkt, ha, endlich mal richtig DSL, ja, nee, nicht ganz so. Denn es wird Zugänge geben über Funk, ja. Beispielsweise über HSPA und später dann auch über LTE. Und da bietet eben dann die Telekom verschiedene Pakete an. Also ich finde es als sehr, sehr lustig, statt dass endlich neue Leitungen gelegt werden oder dass überhaupt Leitungen gelegt werden, die eben DSL verkraften, auch im ländlichen Bereich, versucht man dann eben sowas, wo man doch auch schon wieder gleich von vornherein sagen kann, so wenn in einem bestimmten Gebiet dieses Angebot von vielen Leuten genutzt wird, dann wird es massive Probleme in diesem Gebiet geben, weil eben auch im ländlichen Gebiet nicht so viele Basisstationen vorhanden sind, wie zum Beispiel in der Stadt. Ich verstehe das nicht, ja, was das soll. Vielleicht denkt die Telekom ja auch, ja gut, so viele werden das sowieso nicht machen bei uns, weil schließlich gibt es hier einige Einschränkungen. Ja. Da gibt es ein Transfervolumen, man nennt es mal wieder Flatrate, ja, und trotzdem wird eben ein Transfervolumen gemacht, so wie man das auch von Smartphones gewöhnt ist. Also wenn 3 Gigabyte übertragen sind, ja, dann wird die Downloadrate dann auf 1 Megabit gesetzt und die Uploadrate auf 384 Kilobit Sekunde. Oh, wie süß. Und wenn man dann eben noch weiter benutzt und 5 Gigabyte im Abrechnungszeitraum schafft, dann wird der Anschluss auf 384 Kilobit und 64 Kilobit Upload Stream gebremst. Was soll man eigentlich dazu sagen, ja? 5 Gigabyte, das ist nur ein Viertel der Woche, ein Viertel des Monats rum, ja. Ich verstehe das nicht, also naja. Aber gut, deswegen, vielleicht gehen die deswegen nicht davon aus, dass es so große Anklang findet, zumal auch monatlich mit fast mit 33,57 Euro dann natürlich noch diese lächerliche Routermiete von 4,95 Euro. Das ist, glaube ich, das, was der Telekom das getrennt ist. Ja. Bei jedem anderen Anbieter ist der Router mit dem Preis drin. Ja, unglaublich. Naja, bei diesen Preisen, ja, ist das wirklich nur eine Notlösung für die Leute, die überhaupt keine Möglichkeit haben, an das Internet ranzukommen sonst. Das soll man machen. Ne? Bisschen schäbig ist das schon, aber ja, die Leute werden wahrscheinlich sich freuen, hier diese höhere Geschwindigkeit, als sie eben über eine normale Telefonleitung bekommen, zu nutzen. Ne? 3 Megabit pro Sekunde soll es übrigens normalerweise sein und 500 Kilobit Sekunde Upload-Geschwindigkeit. Naja. Gut, also für mich wäre das jetzt nichts. Ne? Absolut unmöglich daran zu denken. Ja. Nun denn. So, was liegt dir noch an? Ja, haha, genau, ein schöneres Thema noch. Haha, ihr sitzt vielleicht schon an der Mütze. Ja, Harry Potter Teil 1 des siebten Buches ist jetzt endlich draußen auf DVD erhältlich. Und warum sage ich das jetzt so großartig? Ich konnte es mir einfach nicht verkneifen, mal hier zum Gedenken zu geben. Deswegen habe ich das so komisch geschrieben hier. Harry Potter Teil 1 des siebten Teils auf DVD erhältlich, genau. Warum macht man das? Ich weiß warum. Damit man Geld verdient. Mehr Geld verdient, ja. Deswegen hat man das siebte Buch in 2 Teile gemacht. Das siebte Buch ist nämlich vom Umfang her geringer als das fünfte. Und das, wir wissen, war der fünfte Teil ja auch ein Film. Ja. Gut, ich brauche eigentlich zum Film brauche ich bestimmt nichts mehr großartig zu sagen. Ich finde den Film ganz gut, viel besser als jedenfalls der sechste Teil, da war eine Katastrophe. Ja, der siebte ging etwas besser, allerdings die Kameraführung hatte ich auch schon, als ich im Kino war, sehr stark moniert. Die Kameraführung ist grausam, ja. Diese komische Action-Kameraführung, dass einem wackelt, dass einem schlecht wird, ja, das ist vielleicht was für so Too Fast, Too Furious oder sowas, ja, wo man dann vielleicht so einen Effekt gut findet, aber irgendwie für einen richtigen Film, der im Kino gezeigt wird, der Einspruch haben sollte, tut mir leid, also das sollte man schon eine vernünftige Kameraführung machen, sodass einem nicht schlecht wird, wenn man den Film anguckt. Ja, also, sag ich mal ganz knallhart, ja, die Abzocke, muss man schon fast sagen, mit dem 2 Teile des siebten Buches. Ja, gut, wenn man so hier einige Szenen rausschneidet, kriegt man einen ganz guten, spannenden Film zusammen. Ja. Wenn man diese langatmigen Szenen rausschneidet, sicherlich muss man dann auch beim zweiten Teil der jetzt übrigens im Juni, glaube ich, ins Kino kommt. Da muss man dann eben auch nochmal ein paar Szenen rausschneiden. Ne? Und dann kann man sich vielleicht eine richtig spannende Version des 7. Kinofilms zusammenschneiden, selbst zusammenschneiden. Aber naja, gut, okay. Was soll's. Harry Potter hat seinen Flair, auch wenn er ab dem 6. Teil eigentlich im Film relativ stark verloren geht. Die Bücher haben den Flair jedenfalls drin und ich empfehle Ihnen auch das Buch zu lesen. Ich konnte es auch nicht glauben. Ja. Ich habe zuerst die Filme gesehen bis zum Teil 5 und dann musste ich einfach die Bücher mal lesen, weil es war schon im 5. Teil abzusehen, hoppla, da irgendwas stimmt da nicht ganz so mehr. Und als dann der 6. ins Kino kam, da war meine Entscheidung gefallen, das kann es nicht sein, das kann Harry Potter mehr. Ja. Und dann habe ich tatsächlich die Bücher komplett durchgelesen, Englisch. Und als ich dann an den 6. Teil kam, das war ein komplett anderes Erlebnis. Ja, sehr schön, typisch Harry Potter. Das Feeling kam von Anfang an auf. Ja. Also ich weiß nicht, da gab es ja auch einen Regisseurwechsel. Schlimmste, was man je hätte können machen. Unglaublich. Sehr schade dafür, aber nun denn, was soll's. Man kann ja nichts ungeschehen machen. Also trotzdem, dass natürlich hier das mit den 2 Teilen schon sehr, sehr dubios ist, ja, mir gefällt er trotzdem, ich würde auf jeden Fall immer wieder kaufen, klar, und ja, ich kann es eigentlich auch nur sagen, da muss man ab und zu mal drüber weg schauen, ja, und dann eben doch über seinen Schatten springen und das Ganze trotzdem mal angucken. So, für die Leute, die schon immer geärgert haben, dass eben draußen so Leute mit dem Handy rumlaufen und hier mit dem Handy Lautsprecher Musik in grauseliger Qualität, ja, nach außen von sich geben, statt einen Kopfhörer zu benutzen und dann könnten sie auch richtige Soundqualität genießen. Für die Leute werden sich besonders jetzt freuen. Ein japanisches Unternehmen hat jetzt ein neues Produkt entworfen, einen sogenannten Music Balloon. Und das ist ein kleiner Lautsprecher, ja, der sieht aus wie so ein, eigentlich mehr wie ein Mikrofon, ja, ist aber kein Mikrofon, sondern ist ein kleiner Lautsprecher, der wird an den Kopfhörerausgang des Gerätes angestöpselt und dann kriegt man mit relativ viel Power sogar dann die Musik nach außen gebracht. Es ist hauptsächlich für Geräte gedacht, die eben jetzt zum Beispiel kein eingebauter Lautsprecher haben, wie zum Beispiel ein iPod, ja, oder andere MP3-Player, die eben keine Lautsprecher eingebaut haben. Also das Handy, gut. Es hat etwas bessere Soundqualität als so ein normaler Handy-Lautsprecher. Das kommt daher, weil er ein bisschen mehr Volumen hat und eben auch ein bisschen lauter klingt. Das Ganze wird hat einen Lithium-Ionen-Akku drin, wird mit einem USB-Kabel am Computer geladen. Ich habe sogar schon in verschiedenen großen Versandhäusern, also Online-Versandhäusern, muss ich dazu sagen, hier dieses Produkt im Katalog gesehen. Also man kann es wohl auch bestellen schon in Deutschland, unglaublich. Und ja, gut. Wie gesagt, manche Leute werden sich bestimmt drüber freuen, dass jetzt die Straßen noch lauter werden. Die GEMA bestimmt auch übrigens, ja. Das weiß ich nämlich nicht, wie das ist, ob das als öffentliche Musikvorführung gilt. Aber, ach, ich meine, okay, wie auch immer, man kann es ja mal probieren, dass ich in der Wohnung, wie die Soundqualität ist, ich weiß es selbst natürlich nicht genau. Ich kann mich nur auf das verlassen, was ich auch jetzt so gelesen habe. Aber mich würde es schon mal interessieren. Vielleicht kaufe ich mal einfach mal einer, um zu testen, wie sich das Ganze anhört. Ja. Und dann, ja, dann kann ich euch dann auch genaueres dann darüber erzählen. Ja, ihr hört schon eine Musik. Das war's auch. Schon wieder von der Rios Wochensicht. Und ja, jetzt könnt ihr eigentlich rausgehen. Ne? Also, weil das Wetter ist wirklich, ich weiß nicht, wo ihr wohnt, ob es in ganz Deutschland schön ist oder in ganz Europa, ich weiß nicht genau, wahrscheinlich auch nicht. Aber hier ist es jedenfalls gerade ganz schön. Ich habe noch einen Podcast zu machen. Ja, wird jetzt aber trotzdem auch lieber ein bisschen rausgehen in die frische Luft. Ja, es tut immer gut. Und na gut, also ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Restsonntag, nächsten aus. Und eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und bis hoffentlich zum nächsten Mal. Tschüss. Hohoho, so schnell geht das nicht. Ich habe ja hier noch sowas total vergessen. Also wenn ihr Fragen, Kommentare, Anregungen oder ähnliches habt, ja, besucht wochensicht.thenetcast.com. Ja, wichtig die Mehrzahl. Oder schreibt eine Mail an rio@thenetcast.com und schreibt mir eine Twitter-Nachricht @rio, ja, geht, oder über Facebook könnt ihr auch meinen Account finden, auch Rio. Dort einfach, da habe ich eine Page und dort könnt ihr auch eure Meinungen veröffentlichen. Und wenn ihr Anregungen habt, dann nehme ich die gerne auf und verarbeite sie auch in den Sendungen, wenn sich das macht. Also, tschüss!